Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Montag. Ja, die Meisterschaft, die ist ja wohl entschieden und immer auf die am Boden liegenden Bayern einzudreschen, ist auch gemein und auch ein bisschen langweilig. Deshalb schauen wir heute mal dahin, wo die Liga noch spannend ist, nämlich auf den Abstiegskampf. Und dort steht mittendrin und wieder deutlich aussichtsreicher nach diesem sehr turbulenten Wochenende da unten im Keller, dass er mit gleich 3 6-Punkte-Spielen aufgewartet hat, also direkten Duellen. Und wieder ordentlich Bewegung reingekriegt hat, der FSV Mainz 05. Und mit uns auf diesen Abstiegskampf guckt heute eine Podcaster-Kollegin und auch absolute Mainz-Expertin, die freie Journalistin und Autorin, die Wortpiratin, Mara Pfeiffer. Hallo Mara.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Die Bayern kommen aber auch noch in diesem Podcast zur Geltung. Im zweiten Teil, da blicken wir mit dem Kollegen Chris McCarthy auf die ja wahrscheinlich übermächtigen Gegner in der Champions League, auf den Premier League Tabellenführer Arsenal. Aber jetzt erstmal Konzentration auf den heimischen Tabellenkeller.
Das Thema des Tages.
Mainz schlägt Darmstadt, Bochum verspielt gegen Köln den fast schon sicheren Sieg und Gladbach springt durch den Sieg gegen Wolfsburg von der oberen Stufe der Kellertreppe schon mal durch die Kellertür in den Flur, kickt die Wolfsburger aber ein bisschen tiefer. Das ist jetzt so kurz zusammengefasst, das, was im Abstiegskampf am Wochenende passiert ist. Und ganz frisch hat dieses Wochenende wohl den Kopf von Bochum-Trainer Thomas Letsch gekostet. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme steht die offizielle Bestätigung zwar noch aus, aber Watz, Bild und Kicker, die sind ja normalerweise gut informiert und die berichten übereinstimmend, dass er entlassen wird. Ja, Mara, man darf davon ausgehen, dass im Liga-Endspurt jetzt in der Abstiegszone wahrscheinlich in den nächsten Spieltagen bis zum Saisonende noch ein bisschen mehr passieren wird. Da droht ein echter Krimi.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch das, was es so spannend einerseits macht, natürlich andererseits auch irgendwie komplett wild, dass in diesen 6 Spieltagen wirklich sich alles nochmal komplett drehen kann. Also ich habe gerade, bevor wir gesprochen haben, nochmal drauf geschaut, wenn man jetzt das Beispiel Mainz nimmt. In den 7 Spieltagen, seit Bo Henriksen gekommen ist, haben die Mainzer 11 Punkte gesammelt. Vorher hatten sie in 21 Spielen 12 Punkte gesammelt. Mhm. Und man sieht halt, dass mit dieser 3-Punkte-Regel natürlich 6 Spieltage einfach unfassbar viel sind. Also für den Moment sieht das natürlich für Mainz gut aus. Auch nur noch 3 Punkte hinter Bochum. Sogar Wolfsburg ist wieder in eine nicht völlig unrealistische Nähe gerückt und gleichzeitig durch den späten Sieg von Köln, du hast es angesprochen, sind die Kölner eben hinten dran auch nur 1 Punkt weg. Also da kann wirklich in beide Richtungen für alle Teams, die da unten drin stehen, ich würde mal sagen bis Wolfsburg, also würde tatsächlich, obwohl Union ja dann auch nur 1 Punkt weit weg ist, da so ein bisschen den Strich ziehen, aber da ist einfach noch alles drin und theoretisch kannst du Union auch noch mit reinzählen.
Und es drohen ja noch diverse weitere 6-Punkte-Spiele, also die Spielplanmacher haben in diesem Jahr, wenn man so will, zumindest in der Konstellation, ziemlich glückliches Händchen gehabt.
Ja, das ist ein bisschen lustig, finde ich, also weil zumindest aus Sicht von jemandem, der 05 oder die 05 jetzt schon sehr lange begleitet, hätte man vor der Saison das ja vielleicht gar nicht so erwartet. Mhm. Also da spielt dann natürlich auch immer so ein bisschen der Zufall mit rein, wahrscheinlich in der Planung der Spieltage. Aber es stimmt natürlich, Mainz muss eben beispielsweise gegen Köln noch ran, Köln muss auch noch gegen Darmstadt ran und das sind dann so diese Spiele, ne? Wenn man drauf schaut, da sind natürlich unentschieden irgendwie im Endeffekt die Besten, wenn man gerne hätte, dass die 05er es noch packen. Aber es ist ein Mix, finde ich. Also natürlich hast du wie die von dir angesprochenen 6-Punkte-Spiele drin, aber es hast auch eigentlich bei allen Teams noch Spiele gegen die Mannschaften, ich sag mal im oberen Tabellendrittel. Die spannende Frage finde ich ehrlich gesagt bei den Teams, die noch nach München müssen oder gegen die Bayern antreten, also wie sich die Bayern jetzt wieder berappeln. Also ich meine, das hat man diese Saison ja auch schon ganz unterschiedlich erlebt. Du hast das Spiel gegen Arsenal angesprochen, was ja jetzt natürlich dann kommt vor dem nächsten Ligaspiel. Werden sie in dem Spiel gegen Arsenal es irgendwie schaffen, Frustbewältigung absolvieren, was also schwierig vorstellbar ist, wenn man Arsenal diese Saison sieht, oder wird es dann halt am Wochenende die nächste Klatsche für den Ligagegner geben? Es ist extrem unberechenbar, finde ich. Aber ehrlicherweise, also das hört sich natürlich ein bisschen klischeeig an, aber es ist doch so, also die Liga hat eine Spannung wirklich auf in fast allen Bereichen diese Saison. Das macht ja schon auch Spaß.
Zumal ja auch Siege gegen Bayern nicht unbedingt ein Gradmesser für Qualität sind. Gucken wir mal auf Bochum. Die haben die Bayern geschlagen und danach nichts mehr.
Ja, und ehrlicherweise erinnert das ja ein bisschen an die Mainz-Saison an die vergangene Mainz-Saison, wo eben nach diesem Heimsieg gegen die Bayern dann plötzlich überhaupt nichts mehr gegangen ist. Und das hat sich letztlich in diese Saison reingezogen. Und umgekehrt ist es so, dass Mainz 05 eben diese Saison dieses wirklich so Schlimme, nicht nur vom Ergebnis, sondern eben auch von dem, wie das Team dann im Verlauf des Spiels aufgetreten ist, das 1:8 gegen die Bayern, und man hat aber danach es wirklich geschafft, sich zu schütteln und eben erst Bochum geschlagen, was ganz, ganz wichtig war und natürlich so ein bisschen die Bochumer Misere ja verschärft hat, würde ich sagen. Also natürlich hatten die zu dem Zeitpunkt, ich glaube, auch schon 4 Spiele verloren, ne? Aber ich glaube, wenn Bochum dieses Spiel auswärts in Mainz nicht verloren hätte, dann hätten die vielleicht auch noch mal ein bisschen so ihre eigene Saison im Endspurt sich leichter machen können. Und als Mainz 05 haben sie dann eben nach dem Bayern-Spiel eben erst gegen Bochum gewonnen, dann gegen Leipzig diesen sehr, sehr wichtigen Punkt geholt und jetzt den Sieg gegen Darmstadt. Es muss nicht immer was heißen. Man hat es ja jetzt auch am Wochenende mit Dortmund gesehen. Also wenn man gegen München gewonnen hat und im Spiel danach nicht punktet, dann ist es so ein bisschen fast ein verlorener Punktgewinn. Und umgekehrt, wenn du dir halt gegen die Bayern so eine Klatsche holst und dich danach so schüttelst, dann spricht das natürlich auch für die Mentalität von der Mannschaft. Und in dem Fall trifft das eben auf Mainz 05 zu.
Definitiv. Der Bayern-Fluch, sagen ja auch viele. Aber ja, bei Mainz, geschüttelt und dann richtig wieder zurückgekommen. Hättest du vor 2 Monaten, also Ende Februar, da hatte der Kicker zum Thema Abstiegskampf noch getitelt Drama für 3, Köln, Mainz und Darmstadt, gedacht, dass das nochmal so Fahrt aufnimmt, dass vor allen Dingen auch, ja, da noch ganz andere Mannschaften noch reinrutschen würden?
Also ehrlicherweise gab es den Zeitpunkt, an dem ich für mich so dachte, das wird diese Saison sehr, sehr, sehr schwierig. Und eigentlich hast du im Endeffekt schon wie so eine Vorentscheidung. Andererseits, dadurch, dass eben nicht nur 3, sondern letztlich 5, 6 Teams im Prinzip während der ganzen Saison immer wieder so richtig schlechte Phasen hatten, gab es natürlich auch immer so ein bisschen, eine Resthoffnung zu sagen, wenn eines dieser Teams oder auch 2 dieser Teams auch wieder so eine Serie hinlegen, dann ist wieder was drin. Aber also wenn man ehrlicherweise mal draufschaut zu dem Zeitpunkt, als Bo Henriksen übernommen hat, da waren es 4 Punkte zum Relegationsplatz, da waren es 9 Punkte zu Platz 15 und 10 Punkte zu Bochum. Und jetzt sind es eben 3 Punkte auf Bochum und damit auf Platz 15. Und das war nicht wirklich absehbar. Man muss sagen, ich kannte natürlich Jan Sievert über den Verein und über seine Tätigkeit im Verein schon ein bisschen länger. Und mir hat das deswegen für ihn menschlich total leid getan, dass das eben unter ihm überhaupt nicht gezündet hat. Jetzt mal eben von diesem Einstiegssieg, wo dieses Team sich, glaube ich, auch viel so von der Seele gespielt hat, abgesehen. Aber man hätte durchaus Argumente finden können für oder nach dem Verlauf unter ihm, um in der Winterpause schon einen Wechsel, einen erneuten zu machen. Ich verstehe gerade für einen Verein wie Mainz 05, der sich ja auch ganz stark als ein Trainerverein identifiziert, dass man sagt, jemanden, den man auch schon länger im Verein selbst mit begleitet hat und den man unterstützt hat und zugeschaut hat bei seiner Entwicklung, dem möchte man noch ein bisschen länger eine Chance geben. Aber da gab es schon Momente unter Sievert, wo ich ziemlich die Luft angehalten habe. Andererseits weiß man natürlich nicht, ob Bo Henriksen, der ja aus einem laufenden Vertrag ausgestiegen ist, dann schon zu haben gewesen wäre. Und man muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie das wirkt, wenn man Bo Henriksen nur so von außen betrachtet und jetzt nicht irgendwie sich jede Pressekonferenz anschaut und dann immer nur so seine Begeisterung und schon auch so sein, wie soll ich ihn mal sagen, also er hat natürlich eine Art und Weise, sich auszudrücken, die wirken kann, finde ich, aus einer Entfernung, als würde sie sich sehr, sehr schnell abnutzen. Mhm. Aber wenn man ihm wirklich durchgängig zuhört in seinen Pressekonferenzen und das so ein bisschen mitbekommt, dann finde ich, merkt man, dass das sehr, sehr authentisch ist. Und das merken eben auch die Spieler. Also das ist nicht einfach nur Gerede, sondern er hat eine Art und Weise, das zu vermitteln und das selber vorzuleben, die unheimlich ansteckend ist. Also wir haben das so gesagt nach der Pressekonferenz, in der er vorgestellt wurde. Du hattest eigentlich in diesem Medienraum das Bedürfnis, dir die Schuhe anzuziehen und rauszurennen aufs Feld und irgendwie was dazu beizutragen, dass sich das erfüllt, was er da angekündigt hat. Und das ist ein riesengroßer Gewinn für den Verein. Also sowas kann total in die Hose gehen, weil du kannst auch Spieler haben, die sagen, also Entschuldigung, was ist das denn? Aber man merkt es auch in der Art und Weise wiederum, wie die Spieler in den Interviews über ihn sprechen und auch eben referenzieren, was er eben so sagt. Er redet ja auch sehr viel auf Englisch, dass das einfach funktioniert. Das war so ein bisschen, das ist ja nicht so, als wäre diese Mannschaft nicht gut. Das ist ja fast unverändert die Mannschaft, die in der Vorsaison eine super Leistung gezeigt hat. Und es war ab einem gewissen Punkt klar, dass das ganz, ganz stark eine Kopfsache ist. Und sie haben wirklich einen Trainer gefunden. Und das muss man dann natürlich auch der sportlichen Leitung hoch anrechnen. Also nachdem es im ersten Versuch des Trainerwechsels leider überhaupt nicht funktioniert hat, dass sie im zweiten Versuch jemanden gefunden haben, der einfach typmäßig, also Jan Sievert war sicherlich auch ein sehr, sehr großer Fußballfachmann, aber die Art und Weise, wie er es vermittelt hat, hat nicht funktioniert in der Situation für die Mannschaft. Und bei Bo Henriksen, das funktioniert jetzt eben.
Vom Spieltag 22 bis jetzt, wenn man da mal nur die Ergebnisse nehme und eine Tabelle aufstellen würde, wäre Mainz auf Platz 6. Also das unterstreicht das ja absolut nochmal, wie er in die Köpfe der Spieler reingekommen ist, wie er das, was du gesagt hast, man würde sich am liebsten die Schuhe anziehen und raus auf den Platz gehen, wie das offensichtlich tatsächlich verfängt. In Dänemark nennt man ihn Klopp 2.0. Erkennst du da Klopp-Vibes?
Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das etwas ermüdend. Also es ist natürlich nachvollziehbar, immer Trainer, die nach Mainz kommen, mit Jürgen Klopp und natürlich auch mit Thomas Tuchel zu vergleichen, weil das halt nun mal zwei Weltklasse-Trainer sind, die aus diesem Verein entstanden sind, die natürlich sicherlich in der Art und Weise, wie sie an ja das Spiel und sicherlich auch ihre Teams rangehen, sich sehr stark unterscheiden. Aber ich fand das bei Bo Svensson damals schon ganz, ganz, ganz extrem, dass man immer so gesagt hat, er ist jetzt dann auch so ein Hybrid aus den beiden und so. Ich würde es mir total wünschen für die Trainer, dass man ihnen ein bisschen die Luft lässt, sich einfach zu einer eigenen Persönlichkeit auch in Mainz zu entwickeln. Ich glaube, also Bo Henriksen hat darüber selber ja schon gescherzt, weil er darauf natürlich auch angesprochen wurde und hat gesagt, also er ist natürlich in erster Linie er selbst, aber wenn er mit jemandem verglichen wird, wäre er ja blöd, wenn er ein Problem damit hätte, mit Jürgen Klopp verglichen zu werden. Aber ich glaube, auf Sicht kann sowas auch Leute fast so ein bisschen blockieren in ihrer eigenen Entwicklung. Also ich finde, man sollte gar nicht immer Vergleiche ziehen, sondern ihnen eher den Raum geben, eben die Person zu werden, die sie selbst sind.
Jetzt spricht man ja im Fußball gerne vom Momentum. Würdest du sagen, von allen, die da unten jetzt drinstehen, hat Mainz das beste Momentum, Stand jetzt?
Also das hätte ich unterschrieben in der 89. Minute. Jetzt ist es natürlich so, dass nachdem Köln dieses Spiel auf die Art und Weise gedreht hat und sie jetzt auch nur einen Punkt hinter Mainz liegen, dass das Momentum ein ähnliches ist. Ich glaube, von dem, ich habe jetzt nicht alle Spiele von Köln über die Saison gesehen, aber von dem, was ich meine beurteilen zu können, was unter den jeweils neuen Trainern passiert ist, glaube ich, dass die Entwicklung in Mainz eine deutlichere ist. Also deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob das in Köln dann jetzt auch aus dem Momentum heraus sich in so eine Stabilität quasi ummünzen lässt in diesen letzten Spielen der Saison. Daran glaube ich bei Mainz ganz sicher. Weil das einfach ein Prozess ist, der schon angefangen hat. Aber Köln hat natürlich nach dem Spiel jetzt auch ein Momentum. Und die spannende Frage ist, ähnlich wie das ja bei Wolfsburg nach dem Trainerwechsel war, also wenn Bochum den Trainer jetzt wechselt, wer kommt da und was machen die im nächsten Spiel? Hm. Aber Mainz hat natürlich sich die Ausgangsposition einfach unfassbar verbessert. Also das ist ja sehr offensichtlich.
Würdest du sagen, Köln hat das Spiel natürlich gewonnen am Ende, aber sie haben es gewonnen oder Bochum hat es hergeschenkt?
Boah, das ist, finde ich, in solchen Spielen immer ein bisschen schwierig. Also es ist ein Mix aus beidem, würde ich sagen. Köln hat sich dieses erste Tor über das Spiel sicherlich total erarbeitet. Dass sie dann auch noch den Siegtreffer schießen, hat natürlich auch was damit zu tun, dass Bochum einfach extrem getroffen war von diesem Gegentreffer. Die haben natürlich, das hat man gemerkt, also da gab es so einen Moment, wo die, glaube ich, dachten, das ist jetzt geschafft. Und von daher gesehen würde ich sagen, ein Tor hat Köln sich erarbeitet, also einen Punkt hat sich Köln erarbeitet, zwei hat Bochum hergeschenkt. Mhm. Das war einfach dann wahnsinnig unglücklich für Bochum. Und selbst wenn man immer diese Vergleiche dann eben zieht, also wie jetzt in dem Fall von Mainz, dann, dass das natürlich wichtig ist, dass die anderen die Punkte hergeben. Also es tut einem, finde ich, in dem Moment einfach auch unfassbar leid für das Team und für den Trainer.
Ja. Andererseits freut es einen natürlich dann auch, wenn man so die Bilder einfach sieht für Köln, wie die gejubelt haben, wie die plötzlich emotional wurden und vor allen Dingen, wie diese Emotionalität der Spieler auch aufs Publikum übergesprungen ist. Das war ja, da waren ja auch diverse Steine, die da von Herzen fielen. Also das konnte man ja richtig plumpsen hören und vor allem diese dann plötzlich so entspannten und jubelnden Gesichter.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und man muss sagen, ich finde, ich habe neulich mal überlegt, wie viele Jahre oder mittlerweile Jahrzehnte ich das jetzt eigentlich in unterschiedlichen Rollen schon mitmache. Also gesund ist Abstiegskampf bestimmt nicht. Weil selbst wenn man am Ende jubelt, diese wahnsinnige Anspannung und ich finde, wenn man einen Verein schon so lange begleitet, man weiß ja einfach auch, was das bedeuten würde. Also es ist ja nicht so dieses, wenn man sich jetzt irgendwie mit Fans unterhält, da gibt es natürlich auch den großen Wunsch, in der ersten Liga zu bleiben. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, wenn du dich am Wochenende ins Stadion stellst, am Ende ist Fußball Fußball. Und also wir wissen ja aus den letzten Jahren, dass die zweite Liga jetzt auch nicht unbedingt schlecht besetzt ist, was die Vereine angeht und dass das jetzt keine weniger spannenden Duelle sind. Aber man weiß ja einfach mit Blick auf den Verein eben auch, was das für so einen Verein und für das Umfeld bedeutet, wenn es eben wirklich eine Liga runtergeht. Und von daher gesehen ist das natürlich eine sehr, sehr große Anspannung, die dann letztlich auf so einer ganzen Stadt liegt, finde ich. Und wenn dann so ein Sieg, so ein Last-Minute-Sieg wie jetzt in Köln gelingt, also dann explodiert da natürlich unheimlich viel, klar.
Was würde das denn für Mainz bedeuten, wenn man jetzt runter müsste?
Also ich könnte dir die Zahlen jetzt nicht aus dem Kopf sagen, das habe ich mir vorher nicht nochmal angeschaut. Es gab jetzt natürlich schon die ersten Interviews mit Christian Heidel, der auch so ein bisschen darüber gesprochen hat, was das für den Etat bedeutet. Ich meine, der größte Einschnitt sind dann natürlich immer die Fernsehgelder und die machen bei Mainz halt natürlich einen sehr, sehr großen Batzen aus. Natürlich ist Mainz durch die Seriosität, mit der da gewirtschaftet wurde, über die letzten Jahre oder Jahrzehnte ein Verein, der jetzt nicht handlungsunfähig würde, aber natürlich bedeutet es immer große Einschnitte und wir wissen alle aus den letzten Jahren, dass es natürlich selbstverständlich, dass man dann eben einen Wiederaufstieg und schon gar nicht einen direkten Wiederaufstieg schafft. Also wenn es irgendwie sich verhindern lässt, runterzugehen, dann wäre das schon gut.
Das kann man definitiv so stehen lassen, aber ich glaube, wenn wir auf die Tabelle mal gucken, Wer definitiv runter muss, wird Darmstadt sein. Da glaube ich nicht mehr an eine Rettung. Da müsste ja schon, das wären ja schon keine mittleren Wunder mehr, das wären ja schon Weltwunder.
Das Schlimme ist ja, also Darmstadt hier auch so durch das Regionale und natürlich auch dadurch, dass eben mit Thorsten Lieberknecht und Dimo Wache ja zwei wirklich langjährige Mainzer und auch zwei Schüler von Wolfgang Frank in Darmstadt wirken. Hätte man mich vor der Saison gefragt, welchen Verein ich auf jeden Fall den Klassenerhalt wünsche, dann wäre es ganz bestimmt Darmstadt gewesen. Es ist schon auch so ein, ja, finde schon so ein regionaler Heartbreak irgendwie drin, zu wissen, dass die runtergehen. Und man kann aber natürlich andererseits ja nicht guten Gewissens mit Blick auf Mainz sich wünschen, dass sie da unten nochmal einen Lauf starten, also weil auch relativ klar ist, was das bedeuten würde. Ja, ich denke, das Spiel am Samstag, das hat es schon entschieden für Darmstadt. Also so bedauerlich das ist, die werden wohl nächste Saison sich wieder in der zweiten Liga einfinden.
Jetzt ist es in diesem Podcast so, zumindest wenn ich ihn moderiere, dass die Gäste in die Glaskugel gucken müssen. Kollege Gottschalk ist dann immer etwas, ja, ihn freut es nicht unbedingt, aber er hat es mittlerweile auch schon fast adaptiert, dass dieser Glaskugelblick da sein muss. Wer macht denn am Ende Platz 17 und wer muss in die Relegation, wenn du mal tippen würdest und natürlich auch Wünsche haben dürftest? Ich glaube, dein Wunsch ist Mainz mindestens auf 15.
Also ich glaube ehrlich gesagt, ich verstehe diesen Ansatz mit der Glaskugel. Ich bin da bei Pitt, ich bin da überhaupt keine Freundin von. Ich tippe auch schon seit Jahren nicht mehr. Ich glaube, wenn man selber eben noch so Aktien mit drin hat, ist es noch schwieriger. Also ich würde mich dazu hinreißen lassen, nach diesem Wochenende zu sagen, die Chancen für Mainz, nicht nur den Relegationsrang, sondern vielleicht sogar das rettende Ufer zu schaffen, sind 50-50. Und ich finde es wirklich, angesichts der Tatsache, dass wir ja jetzt auch noch nicht so genau wissen, wie es bei Bochum weitergeht, schwierig zu sagen, ob Köln oder Bochum weiter unten abschneiden. Man möge mir das aus Wolfsburger Sicht verzeihen, aber ich hätte persönlich auch also gar nicht so Probleme damit, wenn es am Ende Wolfsburg mal treffen würde. Mainz 05 hat natürlich noch aus den späten 90ern eine letzte Spieltagsrechnung mit Wolfsburg offen. Da hat sich Wolfsburg mal 97 in die erste Liga geschoben im letzten Spiel und Mainz ist in der zweiten Liga geblieben. Die spielen jetzt just am letzten Spieltag wieder gegeneinander, könnte auch interessant werden. Aber also auf den Tabellenplatz genau kann ich dir da heute die Glaskugel leider nicht erfüllen.
Dann entlasse ich dich nach dieser diplomatischen Antwort aus dieser Verantwortung, hier die Glaskugel bedienen zu müssen.
Alle mal herhören.
Kommen wir nochmal zu dir persönlich und vor allen Dingen zu dem, was du, wenn du nicht gerade bei uns hier im Podcast zu Gast bist oder im Doppelpass sitzt, auch selber an Podcast machst. Du hast ja selber zwei Formate. Erzähl mal. Flutlicht an. Ein Sport1-Podcast, den gibt's schon ein bisschen länger, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Diese Woche nehme ich die Folge Nummer 76 auf und der erscheint 14-tägig. Und das Schöne ist, dass ich jetzt auch schon das Go habe für eine neue Saison. Also es wird nach dieser Saison eine weitere geben. Und das ist ein Podcast, der mir sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet, weil ich darin die Möglichkeit habe, in Gesprächen ja so ein bisschen das Licht auf Leute zu leuchten, die im Fußball unterwegs sind, aber vielleicht nicht so ganz klassisch in der ersten Reihe stehen. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Leute immer total unbekannt sind. Also ganz im Gegenteil, es sind auch durchaus Leute dabei, die einen größeren Bekanntheitsgrad genießen, aber wo ich trotzdem so das Gefühl habe, Die kommen nicht so intensiv mit ihren Themen zu Wort. Also seien das eben gesellschaftspolitische Themen rund um den Fußball, seien es Leute aus dem Fußball der Frauen, der ja natürlich nach wie vor weniger im Rampenlicht steht, leider, als der Fußball der Männer, auch wenn sich da ja ein bisschen was bewegt. Und generell ist es ja so, dass die Themen, die mich interessieren, so ein bisschen auch die abseits des Platzes sind. Ich bewundere das, wenn KollegInnen jedes Wochenende Spielberichte schreiben. Das, ja, also meine ich auch ganz ohne Flachs, aber ich habe mehr so dieses große Ganze und so dieses Fußball so als Teil von Gesellschaft. Und dafür habe ich eben ganz viel Raum in dem Podcast zum Glück.
Alle 14 Tage, auch dann unterschiedliche Länge. Also du hast auch keine Formatvorgaben in dem Sinne, sondern wirklich so klassisch, wie es ein Podcast ist. Er dauert so lange, wie er dauert.
Ja, also das Ziel ist so ein bisschen Dreiviertelstunde bis Stunde. Und meistens bewege ich mich in dem Rahmen auch. Aber oft ist es dann auch also so ein bisschen über einer Stunde. Also ich sag mal, 60 Minuten ist so der Mittelwert. Und manche sind irgendwie eine Stunde, manche sind 10 Minuten kürzer, manche sind 10 Minuten länger.
Je nachdem, was der Gast, die Gäste dann eben hergibt, was das Thema hergibt. Also so lange, wie ein Thema braucht, um besprochen zu werden. Das ist so dieser Überblick über ja, Themen, die jetzt mit der Aktualität nicht immer so unbedingt zu tun haben, aber dein anderer Podcast, Becker und Pfeiffer, der geht dann schon mehr auf wirklich aktuell, brandaktuelle Thematiken ein.
Genau, den mache ich zusammen mit meiner lieben Kollegin und Freundin Annika Becker und da haben wir eher die Längenproblematik mittlerweile. Wir haben nämlich mal angefangen und gesagt, wir wollen auf jeden Fall unter einer Stunde bleiben. Hm. Das funktioniert zuletzt nicht mehr so richtig gut. Und im Endeffekt, also vom thematischen Ansatz ist es schon so ähnlich, also dass wir für uns festgestellt haben, uns fehlt so in den vielen Podcasts zu Fußball, die aktuell natürlich arbeiten, fehlen uns bestimmte Themen einfach, die nicht so auftauchen, wie wir das wichtig fänden. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir das doch einfach selber. Also wir haben beispielsweise im Vorfeld der Weltmeisterschaft eben viel geschaut auf die Themen, die da in anderen Verbänden passiert sind. Also da gab es ja nicht nur den Fall in Spanien, der dann ja durch Rubiales nach der WM eben auch nochmal größere Wellen geschlagen hat, sondern es gab eben viele Verbände, in denen es Schwierigkeiten gab, in denen Spielerinnen sich beschwert haben über die Zustände, die teilweise wirklich untragbar waren. Generell auch da liegt natürlich der Fokus insgesamt deutlich weniger auf dem Fußball der Frauen und wir versuchen, also insgesamt in der Podcast-Landschaft und wir versuchen daran ein bisschen was zu ändern. Wir machen auch da nicht so eine klassische Ergebnisberichterstattung, was man da jetzt auch für die Liga der Frauen natürlich machen könnte, wo ich auch immer hoffe, dass da noch ein bisschen mehr so nachwächst, sondern wir schauen auf den Fußball der Männer und der Frauen und da eben auf das, was sich vielleicht auch so ein bisschen abseits eines Platzes bewegt. Also wenn jetzt beispielsweise die Frage, wie vor einigen Monaten ist, ob Bayern München Jerome Boateng verpflichtet, dann interessiert uns halt weniger, ob das jetzt ein toller Fußballer ist in dem Fall, sondern die Frage, ob das eigentlich gesellschaftlich verantwortbar ist, wenn der auf die Art und Weise in Gerichtsprozesse verwickelt ist, so einen Spieler eben zurückzuholen ins Rampenlicht oder ob man da als Verein nicht eben auch eine ganz andere Verantwortung hat. Und weil sich das auch nicht alles, trotzdem wir jede Woche tatsächlich erscheinen, immer dann in einer Stunde besprechen lässt, haben wir jetzt noch angefangen, mit der Bolztribüne so ein kleines Portal aufzubauen, wo wir dann zum einen versuchen, so ein bisschen Sammelbecken zu sein für Texte und Podcasts aus den Bereichen, die uns interessieren. Also dass Leute, die sagen, wir haben Bock, mit euch zu kooperieren, einfach ihre Sachen sowieso als Absprungtexte bei uns auch ein Zuhause geben, sodass man also weiß, wenn es in diesem Bereich was Neues gibt, dann findet man das auf jeden Fall bei uns, auch wenn man dann vielleicht eben woanders hinhüpft von uns aus. Und wo wir aber auch so mit Analysen eigene Texte und eigene Schwerpunkte setzen.
Also unbedingt mal reinschauen, Bolztribüne, und natürlich reinhören in die Formate Flutlicht an und Becker und Pfeiffer. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt, genauso wie den Fever Pitch Podcast. Und Mara freut sich bestimmt genauso wie Pitt und ich über Abos, Likes, Empfehlungen, alles was dazugehört. Ich danke Mara, dass du mit mir auf den Abstiegskampf in der Bundesliga geschaut hast.
Sehr gerne und euch noch eine schöne Sendung.
Was sonst noch so los ist.
Gibt es sonst überhaupt noch was? Ach ja, die Bayern müssen ja nach dem erneuten Bundesliga-Nackenschlag gegen Heidenheim in der Champions League gegen Arsenal ran. Der zweite der Bundesliga trifft auf den Tabellenführer der Premier League. Klingt nach mehr Augenhöhe, als wahrscheinlich am Ende im Duell vorhanden sein wird. Was zu sagen ist, die letzten Duelle der beiden Teams waren immer eine klare Sache für Bayern. Aber auch da das Wort war. Denn aktuell, ja, weiß ich nicht, fehlt mir persönlich zumindest der Glaube, dass da irgendwann tatsächlich die Bayern am Ende vorne stehen würden. Aber lassen wir uns das alles doch mal von einem Arsenal-Fan und Experten und einem Premier League-Experten erklären, was denn Arsenal 2024 so auszeichnet und wie er die Chancen gegen Bayern sieht. Chris McCarthy von 90 Plus ist da. Hallo Chris.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Serge Gnabry sagt Chancen 50-50. Gehst du da mit?
Ich würde eher sagen 60-40 Arsenal, beziehungsweise das war meine Aussage direkt nach der Auslosung, und ich denke mal in den letzten Wochen aufgrund der Form der Bayern, aufgrund der Form vom FC Arsenal, dürfte das eher, ja, die Kluft etwas größer geworden sein.
Also ein bisschen mehr vielleicht als 60-40 wäre zumindest mein Tipp. Ich hätte jetzt 70-30 gesagt oder vielleicht sogar 80-20, aber schauen wir mal auf Arsenal. Kann man sagen, die haben alles, was den Bayern fehlt?
Ja, könnte man so sagen. Also es ist eine Mannschaft, die von Mikel Arteta wirklich zu einem absoluten Spitzenteam entwickelt wurde. Toller Fußball, tolle individuelle Qualität im Kader, Defensive top, Angriff top. Also da ist wirklich nichts, was irgendwie zu wünschen übrig lässt.
Und vor allen Dingen das Prunkstück, das Mittelfeld. Ne? Das, was bei Bayern nicht so funktioniert, bei Arsenal ja üppig vorhanden.
Ja, absolut. Das ist dann einfach dieses Bindeglied auch zwischen diesen zwei starken Mannschaftsteilen. Der Unterschiedsspieler schlechthin dürfte da auf jeden Fall Declan Rice sein, der im Sommer gekommen ist. Kaum ein Spieler verkörpert oder verbindet europaweit derzeit so sehr defensive Absicherungen wie Aufbauspiel, und ist einfach der Spieler, den die Bayern ja auch gerne gehabt hätten, der hier vielleicht wirklich so den Unterschied machen könnte.
Der richtig viel gekostet hat. Das war ja auch nicht immer so üblich, dass Arsenal jetzt so richtig tief in die Tasche griff.
Ja, das ist richtig. Ist aber auch wahrscheinlich eine Konsequenz aus der Entwicklung der letzten Jahre. Man darf auch nicht vergessen, dass Arsenal ja beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Clubs in der Champions League wirklich auf dem absteigenden Ast war. Man musste auch ein bisschen das neue Stadion finanziell kompensieren. Da war nicht so viel übrig für den Kader, viele Verkäufe etc. Mittlerweile ist das jetzt einige Zeit her. Die sportliche Entwicklung zeigt in die richtige Richtung, die wirtschaftliche auch, und dementsprechend kann man sich dann auch auf dem Transfermarkt etwas mehr gönnen.
Arsenal vor 14 Jahren zuletzt im Viertelfinale der Champions League, seit 2017 überhaupt das erste Mal wieder in der Königsklasse dabei. Mikel Arteta, du hast ihn angesprochen, hast gesagt, er hat's entwickelt oder hat die Mannschaft entwickelt. Wieso hat der so viel Zeit gekriegt? Seit 2019 ist er im Amt.
Ja, ich glaube, dass die Verantwortlichen gesehen haben, dass Mikel Arteta einfach einen Plan hat, eine klare Vision hat. Und es ist ganz witzig, man kann zurückblicken auf Interviews von Mikel Arteta als Spieler beim FC Arsenal damals. Und da wurde schon über ihn gesagt, dass er eines Tages Trainer werden würde. Und er hat damals schon gesagt, wenn ich mal Trainer bin, dann habe ich eine klare Vision, einen klaren Plan, klare Vorstellungen, und alle müssen an Bord sein, am selben Strang ziehen. Und das hat er dann später als Trainer tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Und ich glaube, wenn man sich Interviews von Mikel Arteta anhört, dann weiß man, dann spürt man, wie schnell er Menschen überzeugen kann, wie überzeugend seine Worte sind. Und ich glaube, das hat man hinter den Kulissen noch mehr gesehen als außen. Und ich denke, die Amazon-Doku damals von Arsenal, All or Nothing, als man nur Fünfter wurde, in Anführungszeichen, da hat man schon gesehen, was da hinter den Kulissen los ist und dass da etwas entstehen kann. Und ja, mit etwas mehr Erfahrung, mit ein paar Neuzugängen hier und da, hat er recht behalten.
Das war ja lange Zeit bei Arsenal so, dass gesagt wurde, naja, Champions League erreichen, das ist okay, darauf bauen wir alles. Titel sind vielleicht gar nicht so wichtig. Hat er auch ein Umdenken im gesamten Verein stattgefunden? Also zur Zeit Wenger war das ja vor allen Dingen so, dass man vor allen Dingen für die amerikanischen Investoren da im bezahlten und vor allen Dingen gut bezahlten internationalen Fußball dabei sein musste. Alles andere war nicht so wichtig.
Ja, das ist richtig. Das ist aber auch etwas den Umständen geschuldet gewesen damals. Ich habe es eingangs schon gesagt, der Stadionbau, das hat den Verein wirklich finanziell in eine schwierige Lage gebracht und dementsprechend war es einfach so unfassbar wichtig, dass man diese Einnahmen aus der Königsklasse bekommt. Ich glaube, intern wusste man damals, dass dieser Kader in der Zusammenstellung damals wirklich maximal Platz 4 erreichen könnte und vielleicht in die K.O.-Runde kommen kann, in der Champions League vielleicht eine Runde weiter, auch wenn Arsene Wenger damals auch von Titeln sprach, aber man wusste, glaube ich, intern schon so, wo man steht und man musste einfach wirklich einige Jahre lang ein bisschen leiden, um sich wieder in diese Lage zu bringen, in der man jetzt ist. Und wenn man, wie gesagt, auch Mikel Arteta so ein bisschen reden hört, da ist jetzt auch mit dieser Entwicklung eine ganz andere Ambition wieder entstanden und man spürt auch im gesamten Umfeld, dass das einfach jetzt ein bisschen anders läuft, dass man Sachen erreichen will, gewinnen will und nur dabei sein langt jetzt nicht mehr.
Vor allen Dingen auch nach der letzten Saison, wo man dann ja am Meistertitel am Ende knapp vorbeigeschrammt war, eigentlich alles in der eigenen Hand hatte, aber es dann irgendwo verloren hatte.
Ja, das kam auch einfach ein Jahr zu früh oder zwei Jahre zu früh, wie man es sehen will, ein Jahr wahrscheinlich. Es war eine sehr junge Mannschaft, die jüngste Mannschaft der Premier League. Und nachdem man nur Fünfter wurde im Vorjahr, auf einmal um den Titel zu spielen, damit hat man wirklich nicht gerechnet. Ich glaube auch intern wahrscheinlich nicht gerechnet. Mhm. Und dann hat man einfach gesehen, dass eine Saison, die geht nun mal 38 Spieltage, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist nun mal so. Und über diese lange Distanz setzt sich am Ende der beste Kader auch durch, nicht nur die erste Elf. Und gerade gegen Ende der Saison hat man gemerkt, dass diese Spieler, diese unerfahrenen Spieler nicht bereit sind für die emotionalen und psychischen Strapazen eines Titelkampfs, ganz anders natürlich Man City, und gleichzeitig vielleicht sogar noch wichtiger, dass man nicht diese Kadertiefe hat. Man hat gesehen, ein William Saliba ist ausgefallen, einer der besten Innenverteidiger der Welt mittlerweile, und stattdessen musste dann ein Rob Holding spielen, der bei Crystal Palace es derzeit nicht mal in den Kader schafft. Und das ist nicht nur ein Spieler, damit änderte sich auch die gesamte Verteidigungslinie, die Höhe, das Aufbauspiel etc. Und solche Ausfälle waren da damals einfach nicht zu kompensieren.
Mhm. Mittlerweile sind sie es. Und Mikel Arteta, du hast vorhin gesagt, der Mann hat einen Plan, den sieht man und der wird auch in die Tat umgesetzt. Unterscheidet ihn das, böse gesagt, vom aktuellen Thomas Tuchel?
Ist etwas böse gesagt, aber ich glaube, das hängt auch nicht nur am Trainer selbst zusammen, sondern einfach am gesamten Umfeld, am gesamten Verein. Man darf nicht vergessen, dass Arteta jetzt einige Jahre lang etwas aufbauen durfte. Er hatte die Chance dazu, er hat den Kader mitbestimmt, er hat die Transferstrategie, Philosophie mitbestimmt und dementsprechend wurde ein Kader nach seinen Wünschen und Vorstellungen auch aufgebaut. Thomas Tuchel ist noch nicht so lange da, hatte nicht die Zeit dazu. Er hat wahrscheinlich, ja, der gesamte Kader ist quasi von seinen Vorgängern zusammen konstruiert worden oder von Leuten in der sportlichen Führung, die gar nicht mehr da sind. Dementsprechend finde ich es etwas harsch, Tuchel zu sehr da in die Kritik zu nehmen. Er hat wahrscheinlich auch seine Fehler gemacht, keine Frage. Aber ich glaube, das ist eine ganz andere Situation.
Aber was Arteta auf jeden Fall auszeichnet, zumindest aus meiner Sicht, Spieler besser zu machen. Also Ødegaard, das war ja eigentlich schon ein ewiges Talent, so war er verschrien. Diverse Ausleihgeschäfte, nachdem er ja ganz früh zu Real Madrid gewechselt war, bei Arsenal dann unter Arteta im Prinzip aufgeblüht. Und sein ganzes Potenzial bringt er jetzt endlich zur Entfaltung mit 25.
Ja, richtig. Ich glaube, das liegt auch daran, dass Arteta A, Spieler selbst sehr verbessern kann und weiß, an welchen Stellschrauben er da drehen muss. Gleichzeitig hat er einfach auch eine klare Vorstellung von seinem System und den Rollen darin. Und natürlich waren die Spieler nicht günstig, keinesfalls, aber ich glaube, dass er primär Spieler für Rollen verpflichtet als nach eigenen Qualitäten. Also das bedeutet, er weiß ganz genau, welcher Neuzugang welche Rolle in seinem System spielen soll und er hat wahrscheinlich gewusst, Ødegaard wird diese Rolle als Spielgestalter zum einen, aber auch, wenn man die Spiele anschaut, als Speerspitze im Pressing, das kann er unfassbar gut. Er vereint so sehr die Qualitäten ohne, wie auch mit dem Ball, deswegen ist er auch Kapitän und Arteta hat eine klare Vorstellung von jedem Spieler, wie er ihn einbinden will und ich glaube, deswegen blühen die Spieler dann auch in seinem System so auf.
Und die hat er auch bei Jorginho gehabt, den man ja bei Chelsea im Prinzip schon aussortiert hat. 12 Millionen hat der gerade mal gekostet, das ist eigentlich ein Schnäppchen.
Ja, absolut. Und das ist wieder so ein Punkt. Das ist genau das gleiche wie Kai Havertz. Man sieht einfach, dass Jorginho und Havertz in einem kaputten System gespielt haben die letzten Jahre und dementsprechend auch nicht so gute Leistungen gebracht haben. Hier bei Arsenal jetzt mittlerweile Da kennt jeder seine Rolle, jeder weiß genau, was der andere Spieler tut, in welchen Situationen, und da blühen dann solche Spieler wie Jorginho, der einfach sehr, sehr oft den Ball hat, aber auch ein Kai Havertz, der da gut als Bindeglied vorne drin und Stoßspitze im Sturm agiert, die blühen dann auf, weil sie beide auch eine große Spielintelligenz haben. Und ja, wenn das gesamte Konstrukt funktioniert, dann gehen die erst so richtig auf, habe ich das Gefühl bei diesen beiden.
Und dieses Konstrukt funktioniert ja Stand jetzt bei Arsenal wirklich sehr gut. Und das ist etwas, was den Bayern wahrscheinlich Angst macht. Die Schnelligkeit von Havertz, das Auge von Jorginho und eben auch in der Defensivbewegung. Dieses Auge, mit dem er ja ganz viel schon antizipiert, der braucht ja gar nicht viel grätschen, der kriegt die Bälle ja trotzdem, weil er weiß, was der Gegner macht. Was müssen die Bayern tun, um Arsenal schlagen zu können?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwere Frage aktuell, denn momentan, zumindest jetzt seit dem Jahreswechsel, gibt es da kaum Schwächen. Also die Defensive ist wahrscheinlich mit die beste Europas momentan, lässt quasi gar nichts zu. Mhm. Du hast da hinten drin mit Gabriel und Saliba ein unfassbar gutes Innenverteidiger-Duo mit, ja, die, mit so die modernsten Verteidigertypen, die du haben kannst. Unfassbar schnell, ballsicher, passstark, etc. Vorne dran, wie gesagt, Declan Rice, der einfach alles abräumt, zusammen mit einem Jorginho oder einem Thomas Partey, der wieder fit ist. Dann hast du Martin Ødegaard, der das Spiel ankurbelt, Sachen sieht, die andere nicht sehen. Dann ein Martinelli, ein Saka auf dem Flügel, die so spielstark, so laufstark sind. Und eben ein Havertz, der jetzt aufblüht. Also so eine richtige Schwäche gibt es in der Mannschaft nicht. Eine Sache, die Arsenal oftmals zum Verhängnis wurde, gerade im Dezember in einer kleinen Schwächephase, war die Chancenauswertung. Sie haben nicht diesen typischen Vollstrecker in der Mannschaft, auch wenn Havertz momentan ziemlich gut spielt. Aber sie lassen das die ein oder andere Top-Chance schon liegen. Das liegt zum einen daran, dass du mit Martinelli und Saka wirklich sehr junge Spieler hast, aber eben auch, dass du nicht diesen klassischen Vollstrecker hast. Und das kann Arsenal ab und zu zum Verhängnis werden, dann wird das Ding einfach nicht gemacht und es ist natürlich schnell passiert über einen Eckstoß oder einen Standard in irgendeiner Form, dass du dann doch ein Gegentor kassierst und dann wird es für Arsenal natürlich wie für alle Mannschaften ein bisschen schwieriger und man hat es auch gesehen gegen Porto. Der einzige Punkt, den ich da noch sehe, der wirklich einen großen Vorteil für die Bayern sein könnte, ist die Erfahrung. So souverän Arsenal in der Premier League spielt, man hat gegen Porto in der Champions League gesehen, dass da noch ein bisschen mehr die Nerven mitgespielt haben. Man war erstmals in dieser Konstellation und für viele Spieler überhaupt in einer K.O.-Runde in der Champions League. Da haben die Nerven mitgespielt, da gab es wackelige Knie, da wurden manche Situationen vielleicht etwas überhasteter ausgespielt als sonst. Und ich denke, gerade gegen eine Mannschaft wie Bayern, die da so viel Erfahrung auf internationalem Level hat, da könnte es dann schon die eine oder andere Situation geben, in der dann einfach die Erfahrung ein bisschen einen Unterschied macht.
Die Bayern, die zwar erfahren sind, aber ja trotzdem dann durch die Nackenschläge zuletzt gegen Dortmund, gegen Heidenheim, ja auch gezeigt haben, dass, wenn sie in Rückstand geraten, relativ kopflos agieren, trotz aller Erfahrung.
Ja, das stimmt natürlich. Also das war jetzt einfach ein Beispiel, wo es hapern könnte. Mhm. In der Realität sieht es bei den Bayern natürlich jetzt ganz anders aus, keine Frage. Trotzdem fände ich es fahrlässig, die Bayern hier komplett abzuschreiben. Ja. Dazu ist einfach zu viel Erfahrung auf der Trainerbank und auch in der Mannschaft. Sie waren in diesen Situationen schon öfter, vielleicht nicht so negativ wie jetzt. Aber gerade in der Champions League, diese europäischen Nächte, das kann auch wieder beflügeln. Das kann auch so ein bisschen eine Flucht aus dem tristen Liga-Alltag geben, dass du in der Champions League hier einfach wieder bei Null beginnst. Du siehst, du hast hier die Chance auf einen Titel. Es hat nichts damit zu tun, was in Heidenheim passiert ist, gegen Dortmund passiert ist, sondern hier startet es wieder von Null in der Champions League. Und ich glaube, sowas, so einen klaren Cut zur Liga, das kann natürlich die Bayern vielleicht auch beflügeln.
Noch mal eine andere Geschichte. Wird dieser Aufbau, den Arsenal über die letzten Jahre machen konnte oder den Arteta machen konnte bei Arsenal, vielleicht eine Blaupause für die Bayern jetzt, wo sie sich beim Wiederaufbau der Mannschaft, die ja unbedingt, der ja unbedingt sein muss, orientieren könnten?
Ja, womöglich. Es hängt natürlich auch immer darauf ab, was für Köpfe installiert werden. Mit Freund und Eberl hat man ja jetzt durchaus sehr hoch geschätzte Leute verpflichtet, die auf jeden Fall einen Aufbau wagen können und auch wirklich die Connections und auch das Auge dafür haben, eine Mannschaft aufzubauen. Vieles wird natürlich auch vom Trainer abhängen und es wird natürlich davon abhängen, dass alle an einem Strang ziehen und dieselbe Idee verfolgen. Ich glaube, das ist mit am wichtigsten. Und bei den Bayern, das ist jetzt von außen gesagt, habe ich auch einfach das Gefühl, dass da manchmal zu viele Störfeuer intern noch sind, dass ein Uli Hoeneß noch sehr, sehr viel vielleicht noch mehr mitbestimmt, als wir wissen, oder mehr sagt, als wir wissen. Und all das kann natürlich für ein bisschen Reibung sorgen. Und da ist es wichtig einfach, dass man einen klaren Plan verfolgt. Und Arsenal hat das jetzt vorgelebt. Man konnte da einigermaßen in Ruhe arbeiten. Hat natürlich auch ein bisschen das Glück gehabt, dass man mit einem Saka oder Martinelli bei jungen Spielern da wirklich absolut ins Schwarze getroffen hat. Das ist natürlich auch ein bisschen Glück. Sowas gehört auch dazu. Aber insgesamt haben die Bayern natürlich so rein finanziell und auch mit einigen Stützen im Kader, jungen, entwicklungsfähigen Spielern wie ein Musiala, da hast du natürlich schon ganz gute Voraussetzungen. Aber klar, kommt natürlich darauf an, dass denn jetzt die nächsten Schritte auch einfach sitzen.
Traust du Mikel Arteta eine ähnlich lange Amtszeit wie Arsene Wenger zu?
Tue ich durchaus, absolut. Man merkt auch, dass sich Arteta sehr mit dem Verein identifiziert, damals schon als Spieler, jetzt auch als Trainer, und er ist auch ein sehr emotionaler Trainer, und alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Die einzige Sorge, die ich bei ihm habe, dass er vielleicht irgendwann an den Punkt kommt, dass es einfach zu viel wird. Ich möchte jetzt nicht leichtfertig das Wort Burnout in den Mund nehmen, aber er wirkt schon so, als ob er besessen davon ist, diese Mannschaft zu entwickeln, Tag und Nacht daran arbeitet. Und ich denke mir, wenn so Trainern wie ihm oder auch einem Jürgen Klopp oder einem Pep Guardiola, dass irgendwann es zu viel sein könnte. Aber solange die Entwicklung in die richtige Richtung zeigt, und das tut sie bei Arsenal, und ich glaube, da ist man auch noch lange nicht am Ende angelangt, wird Arteta dieses Projekt weitermachen wollen. Und ja, solange es erfolgreich ist, gibt es ja keinen Grund zu wechseln.
Dann sind wir gespannt auf das Duell von Arsenal gegen Bayern in der Champions League. Chris McCarthy von 90plus, vielen Dank.
Danke auch.
Und danke auch an euch fürs Zuhören. Denkt dran, den Feverpitch Podcast gerne zu abonnieren, zu bewerten, zu liken, weiterzusagen, dass es uns gibt, uns zu empfehlen. Da freuen wir uns definitiv drüber, und wir freuen uns natürlich auch über jeden Abonnenten auf dem Feverpitch Newsletter. Den kriegt ihr unter feverpitch.de, und dann, wenn ihr ihn dort abonniert, flattert er jeden Morgen 6.10 Uhr immer werktags in euer E-Mail-Postfach, und somit seid ihr dann schon direkt nach dem Aufstehen und dem Blick aufs Handy perfekt in Sachen Fußball informiert. Das war's für heute. Vielen Dank für euer Interesse und schaltet wieder ein. Am Donnerstag gibt's die nächste Ausgabe des Feverpitch Podcasts überall, wo es Podcasts gibt.
Feverpitch, der Fußballpodcast.